Erfahrungen von Devotees. Dr. Jack Feely. Nicht einmal ein Grashalm bewegt sich, ohne dass Sai es so will. Ich bin als Katholik in St. Louis, Missouri, in den USA aufgewachsen. Meine Eltern stammten aus Irland, ein Land, das für seinen leidenschaftlichen Katholizismus bekannt ist. In der Grundschule wurde ich von Nonnen unterrichtet und später von einem religiösen Orden von Brüdern in einer reinen Oberschule für Jungen. Diese Brüder waren keine Priester, hatten aber einige Gelübde abgelegt und widmeten ihr Leben dem Unterrichten. Ich werde immer dankbar sein für die Erziehung, die sie mir gegeben haben. Nach meinem Schulabschluss schrieb ich mich in einer Universität für Jesuiten ein, auch als Teilzeitdoktorand. Während ich in einem Vollzeitjob arbeitete, machte ich meine Studien zwecks Promotion im Fach Psychologie innerhalb der katholischen Tradition. Wie dem auch sei, ich wurde älter und begann zu bemerken, dass irgendetwas für mich nicht stimmte. Es gab viele Konfessionen im Christentum und viele kritisierten einander. Das verwirrte mich. Schließlich studierten sie alle die Lehren von Jesus Christus. Wie konnten sie dann so gespalten sein? Diese Kuriosität brachte mich dazu, andere spirituelle Wege zu erkunden. Ich begann zu meditieren, Kundalini-Yoga und verschiedene andere spirituelle Strömungen. Dann, im Jahre 1978, passierte etwas Signifikantes. Ich nahm an einem Seminar über Meditation mit Dr. Bill Harvey, einem Psychologen und zudem mein Mentor, in Jackson, Mississippi teil. Wir arbeiteten zusammen an einem Programm zur Behandlung von Drogenmissbrauch. Das Seminar wurde von Herrn Alexander Everett, einem Briten, geleitet. Er erwähnte während einer der Sitzungen beiläufig, dass er gerade aus Indien zurückgekehrt sei und dass die heiligste Person auf diesem Planeten in Südindien leben würde. Das erweckte unsere Aufmerksamkeit. Dr. Harvey und ich sahen uns an. Niemand sonst im Raum schien Notiz davon zu nehmen, wir aber fragten ihn beim Mittagessen, wer diese Person denn sei. Er sagte, sein Name ist Satya Sai Baba. Als wir nach St. Louis zurückkehrten, stellte Dr. Harvey Nachforschungen über ihn an. Er fand mehr über Sai Baba heraus und später im Jahr besuchte er Indien und Sai Babas Ashram. Als er zurückkam, brachte er Bücher und tiefgründige Geschichten mit. Das erste Buch, das ich las, enthielt eine Lehre von Sai Baba, die mir besonders auffiel: Die Einheit aller Religionen. Das berührte etwas in mir. Nachdem ich so viel Spaltung innerhalb des Christentums gesehen hatte, fühlte sich diese Botschaft tiefsinnig und richtig an. Ich fuhr fort damit, Bücher über Sai zu lesen und nach einiger Zeit begann ich zu einem Sai-Zentrum zu gehen. Doch die Zentrumserfahrungen waren zu der Zeit ganz anders als heute. Damals empfand ich es nicht als sehr einladend, die Bhajans waren alle in verschiedenen indischen Sprachen, es waren so circa 12 Leute dort, einige indischer Herkunft, einige Kaukasier, einige Afroamerikaner. Aber es gab keine Studiengruppe. Es wurden andächtige Lieder in einer Sprache gesungen, die ich nicht verstand, und hinterher unterhielten die Menschen sich flüsternd miteinander. Das erinnerte mich nicht an das, was ich in den Büchern gelesen hatte. Ich ging noch ein paar Mal hin, dachte aber schließlich, dies ist nichts für mich. Wenn ich zurückschaue, erkenne ich, wie wichtig diese Erfahrung für mich war. Wenn ich heute Sai-Zentren besuche, versuche ich mich immer daran zu erinnern, wie es damals für mich war, das erste Mal in ein Sai-Zentrum hineinzugehen und nichts von der indischen Kultur oder über Sai Baba zu wissen. Dieses anfänglich empfundene Unbehagen hilft mir, mich in Neuankömmlinge hineinzuversetzen. Einige Jahre vergingen und ich verlor den Kontakt zu Dr. Harvey. Dann, an einem Tag im Jahre 1987, rief er mich an. Einige Tage zuvor war mein bester Freund an Krebs gestorben. Ich half seiner Frau bei der Organisation der Beerdigung. Danach war ich in meinem Elternhaus, wo ich meinen Anrufbeantworter checkte und mir Dr. Harveys Botschaft anhörte. Ich rief ihn zurück und er sagte: Jack, ich weiß, dass wir lange nichts mehr voneinander gehört haben, aber du hast einmal zu mir gesagt, wenn ich jemals sehen sollte, wie sich Vibhuti bildet, sei es am Tag oder in der Nacht, dass ich dich dann anrufen möge. Und so rufe ich dich an. Er erzählte mir, dass sich Vibhuti bei einem Devotee zu Hause bilden würde, auf der anderen Seite des Mississippi in Illinois. Ich sagte zu ihm, dass ich gerne gehen und es sehen würde. Und an diesem Abend fuhren wir zu dem Haus. Es war ein kleines Haus und der Duft von Jasmin erfüllte die Luft. Da war Vibhuti überall. Es bildete sich auf Bildern von Sai, auf Tischen und anderen Oberflächen. Ein paar Leute hatten ihre eigenen Sai-Bilder auf den Tisch gestellt oder gelegt und auch auf ihnen hatte sich Vibhuti gebildet. Dr. Harvey gab mir ein kleines Bild von Sai Baba und sagte: Hier, nimm es. Lege es auf den Tisch und vielleicht segnet er es. Ich legte es neben einige andere und checkte es wiederholt. Doch es bildete sich nichts. Ungefähr 6 Tage später sagte Dr. Harvey: Ich denke, dass der Vibhuti-Strom jetzt vorbei ist. Seit 2 Tagen hat sich kein weiteres Vibhuti gebildet. Ich erwiderte: Lass uns dorthin zurückgehen. Als wir dort ankamen, sah ich, dass sich noch weiteres Vibhuti auf zusätzlichen Bildern geformt hatte. Amrita, heiliger Nektar, war von einigen Bildern getropft. Rotes Kumkum war auf mehreren Fotos erschienen. Sofort ging ich, um das kleine Bild, das ich vor einer Woche auf den Tisch gelegt hatte, zu untersuchen. Mein Bild war das einzige, das kein Vibhuti darauf hatte. Es war vollkommen klar. Viel später habe ich gelernt, dankbar dafür zu sein, dass kein Vibhuti auf meinem Bild erschienen war, denn ich erkannte, dass Sai alles getan hatte, um nichts darauf zu materialisieren. Er gab mir eine besondere Botschaft. Tatsächlich, wenn es erschienen wäre, wäre ich vielleicht skeptisch bezüglich dieser ganzen Sache gewesen. In der Tat, die Lotusfüße. Im Jahr 1990 machte ich meine erste Reise, um Sai in Prashanthi Nilayam, dem Hauptashram, zu sehen. Dr. Harvey und einige andere waren Teil einer Gruppe. Er und eine Frau in unserer Gruppe waren schon einmal dort gewesen. Alle anderen von uns waren Neulinge. An meinem ersten Tag in Prashanthi Nilayam, auf meiner ersten Reise nach Indien, ging ich durch den ganzen Ashram und auch außerhalb davon und nahm alles Geschehen, alle Geräusche und Düfte in mir auf. Zurück im Ashram sah Dr. Harvey mich und meinte, dass es gut sei, auf dem Ashram-Gelände zu bleiben. Er warnte mich, dass ich nicht an die heiße Sonne gewöhnt sei. Doch ich beachtete seinen Rat nicht und sagte, dass ich mich fühlen würde, als ob ich eine Meditation während des Gehens erfahren würde. Bei unserem ersten Darshan wurden wir damit gesegnet, zu einem Interview gerufen zu werden. Während des Interviews bemerkte ich eine Frau, wie sie Sais Fuß berührte. Instinktiv berührte ich Sais anderen Fuß, da ich gelernt hatte, dass das Berühren des Fußes einer heiligen Person ein Privileg und ein Segen ist. Ich war verblüfft. Hier war ein Mann in seinen 60ern, der auf dem Sand und im Staub gegangen war, und dennoch waren seine Füße total sauber. Als ich seine Fußsohle fühlte, war ich verblüfft, dass es sich so weich wie die Haut eines Babys anfühlte. Während dieses Interviews sah er mich an und fragte: Wie war dein Spaziergang? Später fragte ich Dr. Harvey, ob er Sai von meinem Spaziergang erzählt hätte. Er lachte nur. Offensichtlich hatte er das nicht getan, und Sai gab mir einen kurzen Einblick in seine Allwissenheit. Sai bestimmt den Zeitpunkt. Nach dem Interview gingen wir und ich lief über den Sand und setzte mich mit einem anderen Mann aus unserer Gruppe auf eine niedrige Mauer, die sich überall um den Darshan-Platz herum befindet. Nach einer Weile sagte er, dass er herumlaufen müsse, um zu verarbeiten, was geschehen sei. Ich blieb und versuchte, meine eigenen Erfahrungen zu verarbeiten. Dann passierte etwas Merkwürdiges. Nachdem ich schon einige Zeit dort gesessen und darüber nachgedacht hatte, was gerade passiert war, kam mir der Gedanke, aufzustehen und zu gehen. Ich versuchte aufzustehen, konnte es aber nicht. Da war kein Schmerz, keine Angst, einfach nur eine seltsame Stille und die Unfähigkeit, mich zu bewegen. Ich dachte, dass das seltsam sei, versuchte aber nicht mehr aufzustehen und lehnte mich einfach wieder auf der niedrigen Mauer zurück. Der Darshan-Platz war fast leer, abgesehen von ein paar Sevadals, das sind Freiwillige, und einige ältere Männer in Rollstühlen links vor mir. Als ich mich gegen die Mauer entspannte und nach vorne sah, bemerkte ich, wie sich die Tür zum Interviewraum langsam öffnete. Sai Baba kam heraus und ging ruhig auf mich zu. Er sah mich an, während er ging, und ich sah ihn an. Unsere Augen schlossen sich. Als er noch etwa 7 bis 8 Meter von mir entfernt war, stoppte er, lächelte, drehte sich dann langsam um und ging zu den Männern in den Rollstühlen. Er segnete sie und ging anschließend wieder zurück in den Interviewraum. In dem Augenblick, als sich die Tür schloss, sprang ich augenblicklich, fast ruckartig auf. Es dauerte eine Weile, aber schließlich verstand ich die Lektion. Gott bestimmt den Zeitpunkt, nicht wir. Diese Lektion ist mir immer im Gedächtnis geblieben. In der darauffolgenden Woche reiste Sai nach Brindavan, dem Ashram nahe Bengaluru, und wir packten unsere Sachen schnell zusammen und folgten ihm. Wieder wurden wir vom Glück begünstigt und erhielten Interviews mit Swami. In einem der Interviews materialisierte Sai einen Lingam für eine Ärztin aus unserer Gruppe. Er sagte zu ihr, dass sie den Lingam ins Wasser legen und das Wasser dann ihren kränksten Patienten geben solle. Später, als ich sie sah, fragte ich sie nach dem Lingam. Sie hatte ihn bei sich und gab ihn mir. Ich sagte zu ihr, dass er für mich größer ausgesehen hätte, als ich zusah, wie Sai ihn materialisierte. Sie sagte, er war größer, er ist kleiner geworden. Das war noch ein weiteres Wunder. Sai kennt unsere innersten Gedanken. 3 Jahre später, auf meiner zweiten Reise nach Indien, bemerkte ich, dass Dr. Harvey zufälligerweise auch gerade wieder in Prashanthi Nilayam war. Ich gesellte mich zu der kleinen Gruppe, zu der er gehörte. Ich war beim ersten Mal so glücklich gewesen, 2 Interviews zu bekommen. Daher hoffte ein Teil von mir, dass es wieder geschehen könnte. Jeden Tag sagte ich zu der Gruppe: Heute ist der Tag. Doch die Tage vergingen und wir wurden nicht gerufen. Ich war damals in meinen 40ern und immer noch unverheiratet. Ich dachte ständig darüber nach und glaubte, dass es nicht in meinem Schicksal vorgesehen war, jemals zu heiraten. trotz meiner Versuche in verschiedenen Beziehungen. Schließlich hatten wir unseren letzten Darschauen. In wenigen Stunden mussten wir zum Flughafen fahren und ich saß dort und akzeptierte die Tatsache, dass wir kein weiteres Interview erhalten würden. Ich dachte darüber nach, wie ich mich damit fühlte. Ich fragte mich, bin ich froh, darüber gekommen zu sein? Die Antwort war ja. Ich fragte mich, ob ich je wieder nach Prachandi zurückkehren würde. Das konnte ich nicht beantworten. An dem Tag zog ich eine gute Nummer in den Reihen und saß vorne. Swami kam von der Frauenseite herüber. Als er hinüber zur Männerseite ging, sah er mich an und ich sah ihn an. Unsere Blicke trafen sich, er kam direkt auf mich zu. Mit gefalteten Händen sagte ich, Swami, bitte ein Interview. Er fragte, wie viele? Ich erwiderte, 8. Er sagte, geh. Im Interview sah er mich an und fragte, wo ist deine Frau? Ich sagte, Swami, ich bin nicht verheiratet. Er sagte, ich weiß, aber jetzt wünschst du dir eine Ehefrau. Ich war mir nicht sicher, was ich darauf antworten sollte. Dann sagte er, buchstabiere Ehefrau. Ich war verwirrt. Er sagte noch einmal, buchstabiere Ehefrau. Jemand im Raum sagte, check, er meint das Wort. Ich sagte, W-I-F-E, wife. Er lächelte und sagte, ja, Boris invited forever. Sorgen eingeladen für immer. Damals habe ich das nicht verstanden. Später erfuhr ich, dass Sai noch eine weitere Ausführung des Initialwortes wife benennt. Wenn beide, Ehemann und Ehefrau, Gott oder das ultimative Ziel des Lebens zusammen verfolgen, wird wife zu wisdom invited forever. Weisheit eingeladen für immer. Dann sagte er zu mir, wenn du das nächste Mal kommst, bringe deine Frau mit. Weisheit eingeladen für immer, wife. Ich behielt das für mich, aber später, als ein nepalesisches Ehepaar aus unserer Gruppe, das Nepal besucht hatte, nachdem wir den Ashram verlassen hatten, zurück nach St. Louis und zu einem Zentrumstreffen kam, erzählten sie von ihren Erfahrungen in Prachandi Nilayam und als sie mich sahen, verkündeten sie, oh ja, Swami hat zu Jack gesagt, dass er mit einer Ehefrau zurückkommen solle. Das löste großes Interesse bei vielen Devotees aus. Einige Monate später beim jährlichen regionalen Retreat der Sri Satya Sai International Organization der mittleren Zentralregion in den USA traf ich Frau Kathy Schäfer. Sie war eine Grundschullehrerin aus Milwaukee und die regionale Vizepräsidentin der nördlichen Zentralregion. Einige Zeit nach dem Retreat bat mich jemand aus dem Zentrum, Kathy anzurufen, da sie ein Zentrumshandbuch kreiert hatte, das gut für unser Zentrum sein würde. Als ich sie anrief, wollte sie es mir gern zusenden. Wir verbrachten einige Zeit damit, über Sai und seine Lehren zu sprechen. Es war ein Satsang und eine Studiengruppe von uns beiden. Später im Sommer nahm ich am Retreat der nördlichen Zentralregion teil und traf dort viele Devotees, auch einige aus Cathys Familie. Danach unterhielten wir uns weiterhin telefonisch und ich erzählte ihr, was Sai zu mir gesagt hatte, vom Zurückkommen mit einer Ehefrau. Sie sagte dann zu mir, dass sie während ihrer ersten Reise nach Prachandi Nilayam im Jahr 1989 ein Interview gehabt hätte, wo Sai ihr viele Dinge erzählt hatte, einschließlich, ich werde dir einen guten Ehemann schicken. Wir hatten das Gefühl, dass Sai etwas mit uns beiden vorhatte. Schließlich schrieben wir einen Brief an Sai, worin wir um seinen Segen baten und fragten, ob er es wolle, dass wir heirateten. Wenn er Nein sagen würde, wären wir bereit, uns zu trennen. Wir beschlossen zu reisen und ihn während Cassies Schul-Weihnachtsferien zu sehen. Ihre Mutter, sie war eine Devotee, schrieb einen Brief an Sai, in dem sie Sai um seinen Segen für unsere Eheschließung bat. Wir legten unseren Brief, den Brief ihrer Mutter und ein Foto von Cassie und ein gesondertes Foto von mir in einen Umschlag, den wir Sai während des Darschans darreichen wollten. Wir machten verschiedene Kopien davon, für den Fall, dass wir nicht nahe genug an ihn herankommen würden, um ihm den Umschlag zu geben. Die Idee dahinter war, dass vielleicht ein Devotee, den wir kannten, nahe genug an ihn herankommen könnte, um den Brief abzugeben. Wir versuchten, unsere Flüge mit speziellem Abflug- und Rückflugdatum zu buchen, da Cassie nur kurze Ferien von der Schule hatte. Doch die Reisebüro-Mitarbeiterin, die sie kannte, sagte zu ihr, dass es für diese Daten keine Flüge mehr geben würde. Eines Abends rief Cassies Freundin, eine Devotee, die in Casablanca lebt, sie an. Als sie von unserem Dilemma hörte, forderte sie Cassie auf, ihr eine Kopie unseres kleinen Päckchens zuzuschicken, denn ihr Ehemann und sie planten, nach Prashantinilayam zu reisen, und sie könnten versuchen, es Sai anzubieten. Cassie schickte es und sie machten sich auf den Weg. Wir hatten immer noch keine Reservierungen und akzeptierten, dass wir vielleicht nicht reisen könnten. Dann rief unsere Freundin aus Prashantinilayam an und sagte zu Cassie, dass Sai unsere Briefe während des Darshans angenommen hätte. Als sie das Telefongespräch beendete, rief die Mitarbeiterin des Reisebüros Cassie umgehend an und sagte, du wirst es nicht glauben, aber ein Paar hat gerade seine Flüge storniert zu demselben Reiseziel und denselben Daten, die ihr wollt. Willst du die Reservierungen? Cassie antwortete, ja. Unsere Reise war sehr spirituell und dharmisch. Im Ashram teilte sie ein Zimmer mit Frauen und ich wohnte zusammen mit einigen männlichen Devotees. Für unseren ersten Darshan nahmen wir beide ein Päckchen mit unseren Briefen und Fotos. Sai nahm beide Päckchen von uns. Dann wussten wir, dass er einverstanden war mit diesem Schritt. Ich sagte zu Cassie, da wir ein paar extra Päckchen haben, würde ich noch ein weiteres mit zum Darshan nehmen. Sie sagte, dass sie zufrieden sei, aber ich könnte Sai natürlich noch ein weiteres geben. Beim nächsten Darshan nahm Sai meine Briefe. Und während eines dritten Darshans nahm er noch ein Päckchen. Es wurde fast zu einem Spiel. Ich ging in den Ort, fand einen Kopierladen und machte zusätzliche Kopien von den Briefen und Fotos. In diesen wenigen Tagen nahm Sai 10 Kopien des Päckchens. Bei einem Darshan war ich in der letzten Reihe hinter der Menge. Als Sai kam, machte ich mich auf den Weg nach vorne. Während ich nach vorne ging, machte mir die Menge seltsamerweise Platz. Als ich vorne ankam, rutschten die dort sitzenden Männer für mich beiseite. Sai beobachtete mich und streckte seine Hand aus. Ich übergab ihm mein letztes Päckchen. Er hatte ja gesagt, 10 Mal. Er hatte 10 Kopien derselben Briefe von uns an verschiedenen Tagen genommen. Sogar Devotee-Kameraden kommentierten, er nimmt jeden Tag deinen Brief. Ich erzählte ihnen nicht, dass es Kopien derselben Briefe waren. Wir hatten eine Eheschließungszeremonie bei der Jesusstatue im Sarvadharma-Garten im Ashram. Wir fanden eine Pfarrerin aus Kanada. Sie sagte, dass sie keine Trauung vornehmen könnte, aber sie würde einen Ehesegen spenden. Mit ein paar Freunden hatten wir eine Zeremonie im Garten und eine weitere am Ganesha-Tempel nahe dem vorderen Eingangstor zum Ashram. Wir verließen Prashantinilayam sehr glücklich und erlebten einen interessanten Augenblick am Flughafen. Der Vertreter der Fluggesellschaft am Tresen sagte zu uns, dass er unsere Namen nicht auf der Passagierliste hätte. Wir baten darum, den Manager zu sprechen. Glücklicherweise hatte ich dafür gesorgt, dass wir ausgedruckte Kopien unserer Flugbestätigung hatten. Der Manager entschuldigte sich und sagte, dass der Flug voll sei und dass sich die einzigen zur Verfügung stehenden Plätze in der ersten Klasse befänden. Daher gab er uns diese Plätze. Wir waren in Hochstimmung und verstanden, dass es Sai Segen war und ein Hochzeitsgeschenk für uns. Alles im Leben ist sein Geschenk. Als wir zurück nach Hause kamen, arrangierten wir alles für eine Hochzeit mit Familie und Freunden in Milwaukee. Cassie zog nach St. Louis und fand eine Anstellung als Lehrerin in einer Schule. Sie wurde schließlich gefragt, ob sie einverstanden sei, die regionale Präsidentin der mittleren Zentralregion der Sri Satya Sai International Organization USA zu werden. Und sie diente zudem als Sekretärin des Zentralen Rats, die einzige Zeit, wo diese Position existierte. Zusammen widmeten wir unsere Ehe dankbar der Arbeit für Sai. 7 Jahre später wurde bei Cassie Krebs diagnostiziert und sie starb. Ich war in tiefer Trauer. Ein paar Wochen später wurde ich gebeten, Cassies Position als regionaler Präsident zu übernehmen. Ich lehnte das ab. Einige Wochen später wurde ich noch einmal gefragt. Ich erklärte, dass ich den Verlust meiner Frau betrauern würde und dass ich so etwas daher nicht einmal in Erwägung ziehen könnte. Wieder einige Wochen später wurde ich noch einmal gefragt und aus irgendeinem Grund, ich kann es nicht erklären, nahm ich an. Mit der Zeit merkte ich, dass es gut für mich war. Es ging nicht einfach nur darum, beschäftigt zu sein. Es ging darum, mich in Sais Arbeit zu vertiefen, was meinem Leben einen Sinn gab. Nachdem ich Cassies Term beendet habe, begann ich einen weiteren 4-Jahres-Term als regionaler Präsident und dann wurden alle Aufgabenträger gebeten, noch einen weiteren Term zu übernehmen. Anschließend diente ich als nationaler Vizepräsident und stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Katastrophenhilfekomitees. Während des Taifuns im Jahr 2013 auf den Philippinen gehörte ich zu einem 20-köpfigen Team, das 2 Wochen lang in einem medizinischen Camp diente. Die Menschen, denen wir dienten, besonders die Kinder, waren voller Freude und Dankbarkeit, selbst inmitten dieser Tragödie. Es war zutiefst demütig machend. Dann wurde ich gebeten, als nationaler Ratspräsident zu dienen. Zurzeit diene ich als zentraler Koordinator der Sri Satya Sai International Organization USA. Von katholischen Wurzeln zur Hingabe an Sai, von Verlust zur Führungsspitze, jeder Schritt auf meiner Reise trug eine unmissverständliche Wahrheit in sich. Nicht einmal ein Grashalm bewegt sich, ohne dass Sai es so will. Ein Erfahrungsbericht von Dr. Jack Feely, zentraler Koordinator der Sri Satya Sai International Organization USA. Dr. Jack Feely ist Psychologe und Organisations- und Managementberater. Er erhielt seine Doktorwürde von der Universität St. Louis im Jahr 1978 und hatte 45 Jahre lang eine Praxis. Während dieser Zeit besaß er und arbeitete auch 25 Jahre lang in einem Management- und Organisationsberatungsunternehmen. Dr. Feely begann im Jahr 1978 damit, von Sri Satya Sai Baba zu lesen und Treffen im Sai-Zentrum zu besuchen. Im Anschluss an seine erste Reise nach Prashantinilayam fing er an, sich an den Aktivitäten der Sai-Organisation zu beteiligen. Er hat verschiedene Positionen in der Sri Satya Sai International Organization eingenommen, als Zentrumspräsident, regionaler Präsident, nationaler Seva-Koordinator, Vizepräsident und nationaler Präsident der Sri Satya Sai International Organization USA. Zudem diente er als stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Katastrophenhilfekomitees der Sri Satya Sai International Organization USA. Dr. Jack Feely ist gegenwärtig der zentrale Koordinator der Sri Satya Sai International Organization USA.